Wie immer bin ich froh, in meiner Heimatstadt bei euch sein zu dürfen. Ich kriege immer wieder diese warmen Kindheitsgefühle, wenn ich durch die Straßen fahre hier. Das ist wirklich phänomenal. Zwischendurch war ich in Mallorca, es war wunderschön, aber nichts kommt gegen Lauenburg an. Für mich so, für mich mental. Wie gesagt, ich habe jahrelang gebetet, dass Gott mich in der Tür öffnen möge und ich bin so froh. Und ich habe eben so gedacht, so Mensch, ihr habt hier einen kleinen Raum und wir sind nicht viele zurzeit, aber das ist vollkommen egal. Wo zwei oder drei zusammen sind, ist er mitten unter uns. Und wir haben die Gemeinschaft. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Wir haben mal, Udo und ich haben mal vor 10.000 Jahren oder so, oder ich weiß nicht, waren auf jeden Fall 20.000, glaube ich, haben wir mal gepredigt. Das war nicht besser als das, was hier ist. Ne? Im Gegenteil, ich mag eigentlich mehr so die kleine Gemeinschaft. So. Und in Lauenburg hat noch Gott ein Volk, ganz klar. Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen. Der Sven, der kann heute leider nicht kommen, aber wir teilen uns das, Udo und ich. Unsere Freundschaft besteht auch schon seit vielen Jahren und wir haben früher viel zusammen gepredigt in der ehemaligen DDR, in Ludwigslust und in Gulen. Und jetzt macht der Herr das, dass wir diese Tradition wieder aufgreifen. Aber denkt der Herr, der hat uns auch verändert. Und jetzt können wir das wieder zusammen. Mache ich irgendwas falsch? Ja, das ist besser. Danke. Ich habe heute ein Thema auf dem Herzen, das habe ich früher für eine Bagatelle gehalten. Also als ich frisch bekehrt war, ich komme aus einem Leben, ich habe wirklich viele Dinge getan, für die ich mich heute sehr schäme. Da will auch gar nicht drüber reden. Ich habe also wirklich viele Dinge getan, wo ich sagen muss, als ich noch kein Christ war, das waren schlimme Dinge, die ich ablegen musste. Meistens hat das auch geklappt, nicht immer. Manche Dinge haben sehr lange gedauert. Aber das Thema, was ich heute habe, da war mir gar nicht klar, dass das eine ganz elementare Sache ist. Und die kommt so ein bisschen so, das ist so eine Bagatellsünde oder so eine gesellschaftlich akzeptierte Sünde. Das ist etwas, was gar nicht so auffällt, wie zum Beispiel volltrunken in der Ecke rumliegen oder jemanden zusammentreten in der U-Bahn oder jemanden die Frau ausspannen oder Geschäftsbetrüge machen oder Überfälle machen oder als Politiker die Leute belügen und sich dann total die Taschen voll machen oder andere Dinge. Das, was ich im Laufe der Jahre, ich bin jetzt 42 Jahre, glaube ich, bekehrt, erkennen musste, dass das eine Sache ist, die kann unser Leben total zerstören, aber ich habe die Kraft dahinter nicht so erkannt. Und zwar ist das die Bitterkeit. Bitterkeit kann sich super fromm verkaufen und Bitterkeit kann sich sehr, wie soll ich das sagen, sehr gesellschaftsfähig, kann sie sich einschleichen in meinem Leben. Und ich spreche ja zu Christen, ich spreche jetzt nicht zu Unbekehrten. Bei Unbekehrten ist das normal. Bitterkeit ist eine Sache, die findest du überall, wenn Leute so verletzt miteinander reden. Das merkst du schon, wie wenn bei politischen Debatten, ich gucke mir sowas nicht an, aber wo ich sowas mitgekriegt habe, die beschimpfen sich gegenseitig und arbeiten nicht zusammen. Sowas passiert aber auch in vielen Firmen oder in Sportvereinen und was weiß ich wo überall, dass man bitter miteinander umgeht. Aber als Christ kann man auch bitter sein, und sonst würde die Bibel uns da nicht klare Anweisungen geben. Ich lese mal eine Stelle vor, ich könnte mehrere vorlesen, ich lasse es mal bei einer Geschichte. Apostelgeschichte 8, Philippus in Samarien, ab Vers 4. Die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus kam aber in eine Stadt Samariens und verkündigte ihnen Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es kam große Freude in jene Stadt. Ja, habe ich noch nicht erlebt in dem Maße. Im Kleinformat ja, aber wenn ich mir das vorstelle so, nicht schlecht. Sowas. Was? Ja, aber hier wurden alle und ganz viele verkrüppelt und so, das ist schon. Das stimmt. Und jetzt kommt's. Es war unter ihnen ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samarien in sein Band zog, weil er vorgab, er sei etwas Großes. Das könnte man auch vergleichen mit der heutigen Zeit. Es gibt Leute, die drehen Filme, diesen Avatar, den habe ich den mal gesehen, weiß ich gar nicht, mit 3D und tralala. Das ist schon fast wie ein Weltwunder, wenn du so einen Film siehst. Und da brauchst du gar keine Zauberei mehr. Und manchmal denke ich, vielleicht benutzen die auch Zauberei, um die Ideen zu bekommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Die Menschen wären völlig verdreht heutzutage von der medialen Technik, aber eben auch von richtiger Zauberei. Das gibt's ja genauso wie damals. Und hinter all dem steht, egal welcher Filmregisseur, welcher Schauspieler, welcher Politiker oder auch anderer Meinungsmacher, sie haben alle eins gemeinsam oder fast alle, sagen wir mal, sie wollen etwas Großes sein. Und die Menschen geben ihnen auch das Gefühl, dass sie etwas Großes sind. Sie werden auf den Teller gehoben, wenn in Berlin die Berlinade und die in Bayreuth und was weiß ich alles, in New York, da werden die Menschen auf den Teller gehoben. Und der Feind, der möchte all das auch in die Gemeinde reinbringen, und das hat er ja auch oft geschafft, sonst wären die Gemeinden nicht gespalten und wären nicht so viel kaputt gegangen. Oder wie Udo eben auch sagte, durch die ganze Internetgeschichte und durch die ganze Abhängigkeit vom Handy und so weiter, dass Leute nur noch Television und keine richtigen Visionen mehr haben. Und hinter all dem verbergen sich Menschen, der Teufel sowieso, aber Menschen, die etwas Großes sein wollen. Menschen, die haben einen Antrieb, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die haben eine Energie, die würde ich bei manchen Christen manchmal wünschen, um ihre Ziele zu erreichen. Da werden neue Computerprogramme entwickelt, noch mehr Spezialeffekte in irgendwelchen Filmen und politische Reden noch ausgefeilter. Und da wird eine Energie reingesteckt, Hauptsache man ist etwas Großes. So, und dieser Simon ist einfach nur ein Beispiel davon. Ich habe vor ein paar Tagen gesagt, jetzt mal ganz ehrlich, was der Teufel macht, im Grunde ist es total langweilig. Es ist total schlimm, ja, aber auch langweilig. Auch wenn er jetzt ganz neue Techniken benutzt, aber das dahinter ist immer das Gleiche. Quälen, töten, beherrschen, kontrollieren, mutlos machen, traurig machen, fertig machen und ganz am Schluss töten. Immer dasselbe. Lügen habe ich vergessen. Lügen. Wahrscheinlich habe ich noch ein paar andere Sachen auch noch vergessen. Und da habe ich gesagt, was Jesus macht, das ist interessant. Der bringt Ehen wieder zusammen, die kaputt sind. Der hat mich mit meinem Vater wieder zusammengebracht. Der, mit meinem leiblichen Vater. Der macht Freundschaften wieder gesund, die kaputt waren. Der heilt Kranke, wie wir hier gehört haben. Es wurden viele Besessene frei. Im Augenblick werden keine Besessenen frei. Das ist ziemlich lange her, dass ich einen Dämon habe kreischen hören. Ich bin aber sicher, es wird die Zeit kommen, da werden wir das häufiger erleben, weil es kann gar nicht anders sein, dass eine Menge Leute rumlaufen, die auch einen Insider haben. Er war etwas Großes. Der war unheimlich wichtig. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, die Situation für diesen Mann. Der ist der große King in dieser Stadt, der Mainstreamer, der alles im Griff hat. Und plötzlich kommt da so ein ganz einfacher Philippus, der betet mit den Kranken, die werden alle gesund, Besessene werden frei. Und plötzlich steht der Simon daneben, ich bin hier nicht mehr der Größte im Augenblick. Irgendwie ist ja jetzt was Neues. Was mache ich jetzt bloß? Und alle hingen ihm an, klein und groß, sprachen zu dem Simon vorher, dieser ist die Kraft Gottes, die sie die Große nennen. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit ihrer Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. So gibt es heute viele Menschen, die Leute in ihren Bann ziehen. Als sie aber die Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich viele Männer und Frauen taufen. Müsst ihr euch mal vorstellen, diesem Mann wurde völlig die Lebensgrundlage entzogen. Der hat sich davon ernährt, von der Zuneigung und von der Bewunderung der Leute. Und plötzlich hat er das nicht mehr. Plötzlich kommt ein ganz einfacher Mann da, der predigt und er verliert vollkommen seine Großmachtstellung. Was macht Simon? Meistens kommt der Faktor, dass man dann verfolgt. Der war noch schlauer, der war viel schlauer. Manchmal macht der Teufel das auch anders. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Der dachte, wenn ich da ganz dicht bei dem bin, dann kann ich meine Großmannssucht weiter befriedigen. Und als er die Zeichen und mächtigen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Weil das ist ja was Positives, ne? Dass er als Zauberer, der vielleicht übernatürliche Dinge bewirkt und gemacht und erlebt hat, trotzdem durch die Kraft Gottes in Staunen kommt. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihm Petrus und Johannes. Jetzt kriegt er Unterstützung von Brüdern, die schon lange dabei sind. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alle getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das muss ich jetzt nicht groß erklären, glaube ich. Ihr seid der Mühlheim. Dass die Bekehrung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nochmal zwei Paar Schuhe sind. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Jetzt kann er nicht anders, durch seine Ehrsucht und seine Großmachtsucht zeigt er jetzt sein wahres Gesicht. Vorher hat er sich so verstellen können, dass der Philippus das vielleicht gar nicht gemerkt hat. Der fand das cool, Mensch, der Zauberer, der ist jetzt auch bekehrt. Aber jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Und ich komme gleich auf was hinaus. Petrus aber sprach zu ihm, es ist ja auch Petrus dabei. Ich kann mir vorstellen, so Petrus, der war vielleicht wie Udo und Philippus war mehr so wie ich, so ich bin immer so, ich kriege manche Sachen nicht mit. Dann ist er, der mir das dann zeigt. Und umgekehrt, ich bin dann vielleicht der vielleicht auch manchmal gnädiger ist oder so, wie auch immer. Also Gott benutzt ja die verschiedenen Charaktere auch. Jedenfalls der Petrus, der ließ sich von dem nicht täuschen. Ich kann mir das so richtig vorstellen. So dieser Fischer, hier ein Ohr abgehauen, da übers Wasser gelaufen. Und jetzt ist er diesem falschen 50er. Steht er jetzt gegenüber und sagt, dein Geist, das muss ich mir vorstellen, wenn man sowas auf einer Mainstream-Veranstaltung sagen würde. Dein Geist fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Kehre um von dieser Bosheit und bitte den Herrn, dass er dir vergeben möge, das Trachten deines Herzens. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Habe ich hier grün angemarkert. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Wir wissen nicht, was mit dem Simon geworden ist. Die Bibel sagt weder, dass er ganz weg vom Fenster, noch dass er sich bekehrt hat, wissen wir nicht. Aber hier ist die Antwort eigentlich eine verkehrte. Wäre besser gewesen, hätte für sich selber gebetet. Aber mir geht es um den Punkt bitterer Galle. Der eigentliche Grund, warum er der Große sein wollte, war, ich stelle mir das so vor, der war völlig verbittert innerlich, hat irgendwelchen Leuten nicht vergeben, hat Bitterkeit mit sich rumgetragen und das Einzige, was diese Bitterkeit gelindert hat in seinem Leben vorher, wir wissen nicht, ob er sich bekehrt hat, richtig nachher, aber das Einzige, womit er seine Qual so ein bisschen lindern konnte, war, dass er sich aufgespielt hat und von den Leuten bewundert wurde. Der eine Sänger von den Rolling Stones, Keith Richard, der sagte, ich weiß nicht, ob er Sänger oder Gitarrist, der sagte, er lebt nur, wenn er auf der Bühne ist. Er ist eigentlich immer tot, aber wenn er auf der Bühne ist, dann für einen kleinen Moment lebt er. Wenn die Leute ihn bewundern und zuklatschen, wenn er in seine Umkleidekabine geht, ist er wieder tot. Dann beginnt das schwarze Loch wieder. Nur auf der Bühne lebt er. Oder ich habe einen Film gesehen von Adolf Hitler, wenn er auf dem Obersalzberg war, da war er von Leuten umgeben, die ihm alle wohlgesonnen waren, die ihn alle wirklich anbeteten fast. Und da hatte er so total depressive Phasen. Und da haben diese Leute, ihn dann wieder aufgebaut, die haben ihn dann wieder betankt sozusagen. Und wenn er dann wieder der ist auch in schwarze Löcher gefallen, was auch vollkommen normal ist. Der Grund, warum er seine zerstörte Seele irgendwie ein bisschen Linderung verschaffen wollte, war, weil er verbittert war innerlich, dieser Simon und viele andere auch. Im Hebräer 12 lesen wir, jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hier ist wirklich auch von dem praktischen Heiligen, vom Ablegen von Sünden und vom Anziehen von Werken der Gerechtigkeit. Es ist keine hier Werksgerechtigkeit, sondern es sind normale Folgen der Bekehrung. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, damit nicht eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden stiftet und viele durch sie verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder Gottleise sei wie Esau, der um der Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst, dass er danach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wir haben einen relativ frisch Bekehrten bei uns im Hauskreis, der ist Tätowierer und er hat Jesus richtig erlebt, seine Frau hat ihn richtig erlebt und die brennen beide für Jesus. Und er sagte letztens zu mir, Ja, weil er halt noch nicht so lange bekehrt ist, hat er das so gesagt. Er ist total lieb. Er sagte, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man das doch mal verlieren kann. Wie man das doch mal loslassen kann. Und dann habe ich drüber nachgedacht so. Und dann habe ich später zu ihm gesagt, du hast prinzipiell recht. Wenn man einmal die Güte Gottes gespürt hat, dann möchte man sie nie wieder verlieren. Ich sage, aber wenn du dich darauf einlässt, verbittert zu werden, wenn Menschen dich verletzen und du gehst mit Bitterkeit um, dann wirst du Stück für Stück, das macht der Teufel ganz geschickt, wird die Gnade von deinem Leben weichen und Stück für Stück wirst du dich immer weiter entfernen. Und dann, wenn dann eine große Sünde kommt oder irgendetwas, was dich richtig anfängt, dann kann es sein, dass du trotzdem, trotz dieser Sachen, die du erlebt hast, weg bist. Und davor möge uns der Herr bewahren. So, die Bitterkeit, die kann leider eben auch im Leben von Christen sein. Ich sage den Leuten immer bei uns, mit denen ich zu tun habe, eine Sache, die wird Gott uns niemals ersparen. Er wird nicht Sorge tragen, ist das falsche Wort, aber er wird es zulassen, dass wir von Christen bitter enttäuscht werden. Schon mal einer hier, der nicht enttäuscht wurde von Christen? Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Und dann pflege ich immer zu sagen, ich habe jetzt keine Bibelstelle dazu, die gibt es bestimmt irgendwo, aber die habe ich jetzt nicht dazu. Nur dann, wenn ich bewiesen habe, oder es ausgelebt habe, dass ich bereit bin, denen zu vergeben, die mir Unrecht taten. Ich habe ja auch Leuten Unrecht getan und die mussten mir dann vergeben. Wenn ich durch diesen Schlauch durch bin, dann habe ich bewiesen, dass ich nicht zu Menschen bekehrt bin, sondern zu Gott. Das ist natürlich eine bittere Erfahrung. Aber wenn wir uns darauf, also, Faden wieder finden, genau. Ich habe jetzt in letzter Zeit Anrufe gekriegt und mir hat jemand erzählt, ja, ich habe total traumatische Erfahrungen und ich bin ganz schlecht behandelt worden. Und das mögen schlimme Dinge gewesen sein, was die Person erlebt hat. Und ich gebe auch ehrlich zu, ich bin nicht in Nordkorea gewesen. Ich bin noch nicht an meinen Füßen aus dem Gemeinderaum rausgeschliffen worden. Ich wurde noch nicht ausgepeitscht. Nein, gebe ich zu, das habe ich tatsächlich noch nicht erleben müssen. Aber ich habe erlebt, wie mein Vater mir mit einem roten Ausklopper aus Plastik auf den nackten Hintern und auf die nackten Fußsohlen gehauen hat, nur weil ich eine 3 geschrieben habe und keine 1. Und das öfters. So. Und ich habe erlebt, wie zwei Glaubensbrüder mich praktisch als Schafott geliefert haben und meine Fehler benutzt haben, nicht um mir zu helfen, sondern um mich total platt zu machen. Ich habe Erlebnisse gehabt, wo man sagen kann, also doll war das nicht. So, und ich war ein paar Mal in Lebensgefahr gewesen oder in Situationen, wo ich dachte, hier kommst du nicht mehr raus. Und wenn mir jetzt einer sagt, er ist traumatisiert, ja okay, ich will das nicht gering achten. Aber auf der anderen Seite, wir haben alle irgendwie unsere Erlebnisse gehabt. Das ist doch gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Verbittere ich? Und wenn ich verbittere als Christ und ich gehe mit Verletzungen, die mir zugefügt wurden, mit Bitterkeit, und dann werde ich immer verbitterter, und dann wird das eintreten, was die Schrift sagt, der Römerbrief, die Traurigkeit der Welt führt zum Tode. Und die Traurigkeit beim Herrn, die erzieht uns und macht uns immer mehr Jesus ähnlicher. So. Ja, genau, Kenneth Copeland, wir waren bei den Indianern, und da hat ein Prediger, der auch indianisches Blut in sich hat, der sagte zu uns, als wir bei dem saßen, der sagte, die Indianer sind verbittert, weil die Weißen ihnen das Land weggenommen haben und alles, aber trotzdem haben sie keinen Grund dazu, weil die Gnade Jesu höher ist. Kein Mensch hat das Recht, bitter zu sein. Und wenn man das jetzt so raushängt, immer die ganzen Verletzungen und alles, was man hat, als Ausrede dafür, dass man sich nicht verändert, oder wenn denn in die falsche Richtung, da kann ich nur sagen, Gott hat ein Ersatzprogramm, ein Heilungsprogramm. Und da möchte ich euch ja nicht im Regen stehen lassen, da möchte ich auch ein paar Bibelstellen zu nennen. Und zwar, das habe ich auch bei mir selber festgestellt, wenn man anfängt, dankbar zu sein, wenn man anfängt, ganz bewusst über die Dinge nachzudenken, die Gott im Leben gut gemacht hat, wo Gott uns geheilt hat, wo Gott uns die Hand gereicht hat, dann fängt plötzlich an, Bitterkeit zu weichen. Vielleicht kennt ihr den Spruch, Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Der Spruch ist wahr. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Manche Dinge lässt Gott einfach zu, damit wir trainiert werden. Leider ist es so, dass wir vergeben nur dadurch lernen, dass Leute uns verletzen. Philipper 4, 6 bis 7. Sorgt um nichts, sondern seid in allen Dingen mit Gebet, mit Bitten im Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 1. Korinther 15, Vers 57. Gedankt sei Gott, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Sieg auch über Bitterkeit. Sieg über berechtigte. Bitterkeit ist ja oft berechtigt, aber trotzdem haben wir kein Recht dazu. Weil Jesus die Bitterkeit ans Kreuz genommen hat. Wir sollen alles auf ihn werfen. Ich habe mal gehört, dass das hebräische Wort für werfen, das ist also wirklich ein starkes Wort. Das ist also einer, der so richtig doll wirft oder der den Speer so richtig weit schmeißt. 2. Thessalonicher 1-3. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder und Schwestern, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt immer mehr zu. 1. Chronik 16, 34. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Da habe ich halt auch schon gedacht, wofür soll ich dem Herrn danken? Ich habe nur Probleme. Es geht mir nur, alles geht schief. Meine Frau und ich, wir hatten mal einen Besuch vor ein paar Jahren. Und die Frau, mit der habe ich auch am Telefon geschnackt. Ja, ich habe euch das schon erzählt. Ne? Also, da wollte ich eigentlich mit dem Mann sprechen, habe ich die Frau an der Strippe. Und dann fing sie an mit den ganzen Problemen. Und was der Mann alles falsch macht. Und sie hatte in vielen ja auch recht, aber trotzdem. Und irgendwann habe ich mal, ich sag mal, gibt's überhaupt nichts, worüber du dich freust? Irgendeine Bibelstelle, die dir groß geworden ist, irgendwie freust du dich, dass du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast? Nee, aber. Und dann immer wieder das Aber. Oh, ich war völlig erschlagen nachher. Und als ich bei uns am Tisch war, meine Frau hat früher auch ziemlich viel rumgenörgelt, so, da sagt sie, war ich auch mal so? Ja. Ist ja furchtbar. Ja. Das raubt anderen Menschen die Kraft, wenn sie damit zu tun haben. So. Und naja, der Herr gibt uns einen Ersatz, ein besseres Programm. Psalm 9, Vers 2. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, erzähle alle deine Wunder. Ich habe immer gerne im letzten halben Jahr, ich habe mir das aber abgewöhnt jetzt, gerne über die Sünden der Politiker gesprochen und habe mich total daran hochgezogen. Ich habe gemerkt, wie mir das den Frieden geraubt hat. Und ich möchte jetzt mehr über die Dinge sprechen, die der Herr tut, gegen diese Dinge. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr mit Worten oder mit Werken tut, das tut im Namen des Herrn und dankt Gott dem Vater durch ihn. Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Lauterkeit, die durch uns Danksagung vor Gott wirkt. Das sagt Paulus, weil ihm milde Gaben zugekommen sind. Im 2. Korinther 9, Vers 11. In der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, lesen wir im 5. Kapitel, Vers 13, jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin war, hörte ich sagen, denn der, der auf dem Thron ist und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ganz zum Schluss werden sogar die Tiere, alle werden dem Herrn dankend anbeten, werden ihn nur groß machen. Die, genau. Ein Bruder, der hat mal gesagt, weil ein Hund gestorben ist, waren wir traurig. Ihr immer mit eurer narrischen Tierliebe und so. Ich sage, den werde ich im Himmel wiedersehen. Nein, wirst du nicht. Ja, genau, die Kreatur sehnt sich nach Erlösung des Leibes. Und Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch sein, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen. Jona 2, Vers 10. Ich will Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe sei, ist mir bei dem Herrn. Das sagt Jona, nachdem er verdaut ist und Buße gepredigt hat. Und der Herr hat ihn zurechtgerückt. Allerdings, naja, er hat auch so ein bisschen darunter leiden müssen unter der ganzen Geschichte. Ja, es gibt noch x andere Bibelstellen, dabei belasse ich es. Vielleicht noch zum Schluss eine Bemerkung. Also wir können uns entscheiden, das möchte ich sagen. Ich kann nicht das ändern, dass Christen mich verletzen. Ich spreche jetzt gar nicht von Umgekehrten. Ich spreche vom Schlimmsten der schlimmen Fälle. Ich bin in der Gemeinde, ich bin da gerne und plötzlich werde ich verletzt. Hat jeder von uns erlebt? Das ist nicht das Problem. Wie gehe ich damit um? Und wenn ich mich jetzt entscheide zu danken und ich praktiziere das jetzt seit einiger Zeit statt immer über die Politiker, das war mein Problem. Ja, segnet ihr euch fluchen. Genau. Und ich habe das aber gemacht und habe mich dann gewundert, dass mir der Frieden verloren ging. Und dass Bitterkeit sich in meinem Herzen ausweitete. Und dann das Nächste, was dann passiert, ist, dass man in Sünde fällt. Auch in Sünden, die man von außen sieht. Weil man keine Kraft mehr hat, weil einem die Kraft weggezogen wurde. Und dann habe ich angefangen zu danken. Und mir passiert das jetzt ziemlich häufig, wenn ich durch diese herrliche Natur draußen gehe, dass ich einfach beglückt bin über das, was Gott alles so geschaffen hat und viele andere Dinge auch. Und wir haben eine Menge Gebetserhörung erlebt in der sichtbaren Welt, wo man auch echt dankbar sein muss. Und ich bin froh, dass ich den Weg aus der Bitterkeit wieder herausfinde. Und dann möchte ich an dich jetzt übergeben.
Preis der Herr, also eigentlich brauchen wir gar nichts mehr zu sagen, hat ja alles gesagt von Martin, gell? Aber ich hab so ein Beispiel. Wenn ihr euch das Kreuz anguckt und nehmt das und das weg, ist das Minus. Und wir waren alle im Minus. Und dann hat der Herr ein Plus daraus gemacht. Das ist die Mitte. Und das von oben nach unten muss immer höher sein, sonst wird es wirklich Plus, wie das Minus. Aber Minus haben wir alle in unserem Herzen in uns. Und dann ist es noch, wenn es von oben nach unten geht, ist es auch gleichzeitig noch fast ein Schwert. Da können wir uns auch noch mit wehren. Aber das Minus, das ist in unserem Herzen. Und wenn das Minus größer wird wie das Plus, also wie von unten nach oben, dann dominiert uns das. Und wir werden immer wieder mit diesem Minus in unserem Herzen konfrontiert, dass wir wissen, woher wir kommen. Weil ich wundere mich manchmal, wie eingebildet Christen sein können. Ne? Und da wollen sie Leute erreichen. Und da steht geschrieben, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die hungrigen Obdachlosen dein Brot auszuteilen, die Armen und Obdachlos im Haus aufzunehmen, dich deine Verwandtschaft nicht zu entziehen, dann werden deine Wunden schnell vernarben und deine Gerechtigkeit geht auf wie die Morgenröte. So, das heißt, wir haben Narben. Bitte, kannst du das ausmachen, Schwester? Wir haben Narben, aber keine Wunden mehr. Warum haben wir Narben? Wisst ihr das? Narben haben wir, wenn Wetterumschwünge sind in unserem Leben, dass wir wissen, woher wir kommen. Sie erinnern uns, wer wir waren. Das sind aber keine Wunden mehr. Es geht kein Leben mehr von außen. Sie sind Narben. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst, niemand verleumdest, an die Hungrigen dein Brot austeilst, die Obdachlosen im Haus aufnimmst, dann gleichst du einem bewässerten Garten. Ne? Dann, deine Finsternis wird zu hell sein wie der Mittag und du gleichst einem bewässerten Garten. Das ist Jesaja 58, Abvers 6. Und das ist der Punkt. Es geht in unserem Leben um das Wesentliche. Und das Wesentliche, und Martin hat etwas ganz Wichtiges gesagt, er sagt, warum Gemeinden so oft gespalten sind. Soll ich euch mal sagen, warum? Überheblichkeit. Überheblichkeit. Die Güte Gottes soll uns zur Umkehr treiben. Und man merkt oft, wir lieben Gott, er bestätigt sich zu uns, und dann kommt der Teufel. Er ist ein Mörder von Anfang an, ein Lügner. Er war Luzifer, der Lichtengel. Er ist gefallen. Das heißt, er kennt sich besser aus mit den Menschen. Er war bei der Schöpfung dabei, der Menschen. Er weiß genau, wie wir ticken. Und dann macht er so, Mensch, wie toll ihr seid. Ha? Heilung. Ich spreche in anderen Sprachen. Und die anderen machen das nicht. Wie toll seid ihr? Und dann denkt man, man ist auch der Mülheimer Verband, ist vielleicht ein bisschen anders wieder, aber jeder hat so seine, seine Schwerpunkte und darauf legt man dann so einen Wert und ist so stolz und so viel besser wie die anderen. Und dann hat der Teufel dich und dann gibt es Spaltung, weil diese Güte hat dich nicht zur Umkehr getrieben, dass du fragst, was ist mit mir los, und es hat dich bestätigt im falschen Sinne. Könnt ihr dazu sagen, Amen? Habt ihr das erlebt? Das sind wir ganz selber dran schuld. Weißt du, ich habe nichts dagegen, wenn du das machst, nur das hat mich jetzt gestört. Gell? Das haben wir nicht. Ja, das darfst du mal. Mach ein Foto von mir, da geht das Ding kaputt, weil ich bin so hässlich, das für mich. Ja, also, und ich habe damals Physiker heim, da wollte ich mir einen Brief schreiben, ich bin nicht dazugekommen. Er sagt, die sechste Dimension ist weder Raum noch Zeit, ist Geist. Da habe ich gesagt, was hat denn der Typ da erkannt? Und da sagt er, in der sechsten Dimension herrscht Gott. Und da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Epheserbrief sagt uns, ich will das nur mal noch kurz darstellen, ich löse dann die Auflösung, ich bin immer ein bisschen schwer zu verstehen. Da heißt es da, ihr wart tot infolge eurer Verfehlung und Sünden, ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Das heißt, der Widersacher herrscht im himmlischen Bereich. Und wenn wir da hier lesen, dann wissen wir, wenn wir beten, gibt es einen Kampf im himmlischen Bereich. Wir lösen etwas aus. Kennt ihr die Stelle da, dass der Engel von Persien ihm Widerstand geleistet hat? Und es gab einen Kampf. So, und das ist das Problem. So, dass wir im Endeffekt aus dieser sechsten Dimension, sagen wir mal, in die fünfte kamen, weil Gott hat den Mensch geschaffen am sechsten Tag. Ist das wahr, was ich sage? So, und dann wurde er aus dem Paradies verbannt. Das ist auch wahr, was ich sage. Habt ihr mal gelesen, ob der Teufel verbannt wurde? Aus dem Paradies? Oder wurde er nur verflucht? Was habt ihr denn gelesen? Habt ihr gelesen, dass er verbannt wurde? Er wurde nicht verbannt aus dieser geistigen Dimension. Das steht in Genesis, am ersten Buch Mose, steht es nicht. Ich habe mal einen Masterblast aus Amerika, sind alle so wichtig, wenn sie dann einen Master gemacht haben, habe ich ihn gefragt, was war denn? Der Mensch wurde aus dem Paradies verbannt. Und was ist denn wieder Sache? Wurde er verbannt oder er verbannt aus dem Paradies? Siehst du nicht. Steht nicht geschrieben. Er ist in dieser geistigen Dimension und hat Zugang zu Gott. Er ist Verkläger der Brüder. Stimmt das, was ich sage? Wir haben aber, und dann sagt er im Alten Testament, und sie werden nicht in meine Ruhe eingehen. Ist das wahr? Und im Hebräer heißt es da, er hat uns eine neue Ruhe gegeben durch Jesus Christus. Ist das auch wahr? Also durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Und jetzt sagt Jesus, er hat uns zurückgelassen und gibt uns den Heiligen Geist, dass wir nicht verwaist sind. Ist das auch wahr? Also sind wir verbunden mit einer Nabelschnur. Wir leben noch in dieser Welt, da können wir nichts dran machen. Aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Das ist auch wahr. Ich finde das geschehen. Und wir sind verbunden mit dieser Nabelschnur und atmen die Luft Gottes. Wir gehören nicht mehr in diese Welt. Wir leben noch darin. Aber durch Sünde, durch Zielverfehlung, schneiden wir uns ab. Und wenn wir uns abgeschnitten haben, atmen wir dieselbe Luft wie die Welt. Also müssen wir daran angedockt bleiben. So, und jetzt kommt's. Wir müssen uns mit wesentlichen Dingen beschäftigen, nicht mit unwesentlichen. Was ist wesentlich? Jetzt denkt mal nach, was wesentlich bedeutet. Wesentlich bedeutet Leben. Mit lebendigen Dingen beschäftigen. Der Teufel gibt uns Dinge, die unwesentlich sind. Die sehen aus, als wenn sie Leben hätten, haben aber keins. Sie sind technisch. Kein Leben. Ein Hund hat ein Leben. Ein Vogel. ist aber kein Leben. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wir gehen mit Dingen um, die uns Leben vorheucheln, aber keins haben. Illusionismus bedeutet Zauberei. Illusion. Er war ein Lügner. Ein Mörder von Anfang an, wie Johannes Evangelium steht. Und er weiß ganz genau, wie wir draußen. Wir haben es schön bequem. Wir können uns freuen. Ah, nicht schön. Ich hab tausend Freunde in Facebook. Ich sage, du hast einen Schuss. Aber du hast keine tausend Freunde. Die glauben das echt. Die glauben so einen Quatsch. Und die nächste Zeit, wenn es kommt, und ich warne euch davor, das wird noch ganz anders. Die nächsten Geräte ist Quantenphysik. Ich habe da 1988 schon drüber geredet. Und ich warne schon immer die Christen davor, seid vorsichtig mit diesen Dingen. Der nächste Mensch ist ein Homo Digital. Also es gibt den Homo Sapiens, den Vorausschauer, dann gab es den Humanismus. Leonardo da Vinci ist kein Reich in der Apotheke. Der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist schlecht. Ne? Bei uns steht Gott im Mittelpunkt, der ist ewiglich. Der Mensch ist begrenzt, 70, 80, dann hat sich's erledigt. Und dann kommt eine neue Zeit, dann sind die Zeitzeugen tot. Und dann wieder hohes Messias, dann wird alles, was ist, alles, was nicht sein wird, also alles, was wieder sein wird. Alles, was ist, alles, was nicht sein wird, zeigt die Offenbarung, alles, was wieder sein wird. Es wiederholt sich alles. Demokratie ist schon out. Überall kommen wieder hoch, die Jungs. Ne? Tugenden. Ne? Es kommt wieder so. So. Überall auf der Welt. Komischerweise. Das hat sich erledigt mit der Demokratie. So. Und was ich damit sagen will, diese Welle wird immer wieder da sein. Und die Zeit zum Schiff, also muss Gott im Mittelpunkt sein. Und jetzt, was ist jetzt im Mittelpunkt? Die Digitalisierung ist im Mittelpunkt, das bestimmt unser Leben. Hä? Der neue Mensch nennt man Homo Digitalus. Er hat einen Chip im Kopf. England hat es zugelassen. Amerika hat es auch zugelassen. Dass sie Chips pflanzen können im Kopf. Das hat man zugelassen. Deutschland ist noch dagegen. Warte mal eine Zeit. Kommt ihr auch? Und dann geht es rapide voran. Und die nächste Zeit ist es so, die künstliche Intelligenz kann es machen, dass deine Oma bei dir im Hologramm auf dem Stuhl sitzt und mit dir redet. Und ich sage euch, weil auch von dir gibt es ein Profil, du hast im Internet gesurft, du hast Sachen bestellt im Internet, ja, du guckst, wie du tippst, alles, denn wir können anhand wie du tippst, kann ich erkennen, ob du das bist oder nicht. Spracherkennung, es ist durch, euer Profil. Ich habe das nie gemacht, ich habe damit nie etwas zu tun gehabt. Preis den Herrn, ich habe auch Kompromisse gemacht, meine Kinder nicht, wir nicht, ich habe gesagt, von mir kriegen die kein Profil. Von euch haben sie alle Profil. Alle. Das Ding ist rum. Und dann kann man die Oma als Hologramm in der Bude haben wir ohne Herzverbindung die Oma. Ist schon die Zeit, dass man die Oma durchschlauen, aber die ist da. Und ich muss euch sagen, es ist sehr verlockend, wenn eine Frau in Trauer ist. Es ist sehr verlockend. Ich kann es verstehen. Aber wo führt es hin? Die wird ballerballer. Das geht in eine Richtung, die krank ist. So, das sollte die Freude ja nicht verlieren. Die Freude meint eure Stärke. Ich sage euch auch mal, für die sagt, freut euch. Ich sage ja, freut euch. Die Freude meint eure Stärke. Weißt du ja. Also, wir müssen trotzdem in den langen Gesichtspunkt laufen. Aber weißt du, wie die Christen mal rumlaufen? Ja, was ich schon gelesen habe. Guck mal da. Hast du schon E-Mail gelesen? Die E-Mail? Die lachen schon so rum. Das ist das Beispiel. Der Dämon ist so groß, den kriegen wir nicht mehr klein. Und ich sage ja nicht, das ist jetzt du. Ich schlage da jetzt keinen an. Aber eins muss uns klar sein. Wir haben da mitgemacht. Und wir haben es eigentlich besser wissen müssen, weil Offenbarung steht es ganz klar. Wir haben es entschieden. Wir müssen Buße tun. Sonst geht es richtig auf die Welt. Und wenn wir Buße tun, ist alles in Ordnung. Die Gnade Gottes ist wieder da. Es geht nicht darum, dass man keinen Fehler macht. Und die das erfunden haben und die Menschheit wirklich dorthin geführt haben. Also, für die wäre es besser, wenn sie einen Müllstock um den Hals hätten und in den Bach springen würden. Ne? Ja. Weil der Kopf raus ist. So, und das Wesentliche heißt es dann, da höre ich dann auch auf, ich will euch nicht quälen, ich will euch die Zeit nicht stehlen. Ne? Wesentlich, ja. Da heißt es da. Wo fange ich an? Der Herr versage dem, der so handelt, einen, der für uns zeugt und für ihn spricht. In den Zelten Jakobs einen, der dem Herrn der Heere Opfer darbringt, außerdem bedeckt ihr den Altar des Herrn mit Tränen und weint und klagt, weil er sich euren Opfern nicht mehr zuwendet und es nicht mehr gnädig annimmt aus eurer Hand. Herr Jesus, lass die Gemeinde sich füllen. Bildet ihr sowas? Bildet ihr sowas? Herr, lass Leute hier reinkommen. Bildet ihr sowas? Und unter Tränen sagt er, warum kommt hier keiner rein? Er kann beten, wie ihr wollt. Da kommen wir rein. Das steht hier schön. Habe ich nichts gesagt. Ich lese euch nur vor, gell? Also bitte schön. Und wenn ihr fragt, warum, weil er der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos handelst, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Hat er nicht eine Einheit geschaffen, ein lebendiges Wesen? Was ist das Ziel dieser Einheit?
Was ist das Ziel dieser Gemeinde? Nachkommen aus Gott. Das ist das Ziel, das ihr habt. Nicht Beweihräucherung. Euer Ziel in dieser Einheit in Christus sind Nachkommen aus Gott. Neugeborene Kinder Gottes. Das ist euer, das muss eine Einheit sein. Aber die Einheit in der Buße ist wichtig, dass wir Dinge erkennen, wo führt es hin. Und die nächste Zeit gibt es eine imaginäre Grenze. Da müsst ihr euch entscheiden. Gehe ich da jetzt noch drüber? Oder ist da irgendwann mal Schluss? Weil ich muss ja was werden. Deutschland ist ein Land der Scheinheiligen. Wir brauchen für jeden Scheiß einen Schein. Und dann klappt, ich muss ja, ich kann ja nicht, ich verstehe das geschrieben, dass du musst. Johannes 6.
Was soll ich mit Johannes 6? Johannes? Ich will wieder. Warte, muss ich gucken. Ich will euch nichts Falsches sagen. Jetzt habe ich die Salbung verloren. Herr Jesus, ich war wieder übermütig. Hilf mir. Ja, Johannes 11, Vers 36, glaube ich. Ja. Johannes 11, Vers 36 heißt es da. Ist es wahr? Wenn der Sohn frei macht, der wird in Wirklichkeit frei sein. Das heißt, Johannes 8, Vers 36.
Johannes 8, Vers 36. Wenn der Sohn frei macht, der wird in der Realität frei sein. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Da könnt ihr nicht sagen, wir müssen. Ich muss doch. Ich muss gar nichts. Den Herrn musst du nachfolgen. Das musst du nachfolgen. Das regelt dir der Teufel an. Wenn das dann machst, dann. Verstehe ich das jetzt? Kinder, ich habe Heimschule, ich habe das selber festgestellt. Ich habe Heimschule gemacht, habe meine Kinder versteckt, und zwar von den Christen. Und dann sind sie die letzte anderthalb Jahre an die Schule gegangen. Und meine Kinder haben gesagt, sie machen bei der Digitalisierung nicht mit. Da gibt es keinen Abschluss dann. Weil es gibt ja für Informatik ein Fach.
Da drüben gesagt, ich muss ja nur wissen, um was es geht. Ob ich einen Abschluss habe, ist mir egal.
So, dann sind die letzten Jahre an die Schule gegangen, dann bin ich auf den Knacken gemacht, das war aus dem Trauzeuger dieser. Und Ruben hat gesagt, dass ich berufe mich auf Artikel 4 vom Grundgesetz, ich kann nach meiner Weltanschauung leben und das gehört nicht zu meiner Weltanschauung.
Und der Kunde hat gesagt, da wollte ich ja, da sagt der Ruben, wieso gehe ich denn da rein? Das ist dann, da sagt der Herr Grau, der ist 15. Da ging es halt nach Herrn Grau, und der war ganz verrückt. Ne? Das eine sagt nach dieser Weltanschauung. Und dann kam ich zufällig in den Direktorat und sagte, stellen Sie sich vor, was Sie so gemacht haben. Und ich hatte am ersten Tag schon mal umgehauen. Scheiße. Weil er ist ja von mir auch trainiert in verschiedenen Kampfsportarten. Da habe ich gedacht, naja, das hat schon. Und er sagte, er hat zum Co-Direktor gesagt, Sie haben Ihre Grenze, ich habe meine Grenze. Und hier ist meine Grenze. Beruflich im Artikel 4 im Grundgesetz, ich kann an meiner Welt anschauen, jetzt kann ich zu meiner Welt anschauen. Das sagt ein 15-Jähriger! Super, dass es geklappt hat. Habe ich so für mich gedacht. Ne? Habe ich gesagt, ja, das steht, was ich wieder habe. Ne? Und dann kam er nach Hause und er hat gesagt, ich gehe sowieso in die Pornografie. Und der Direktor hat gesagt, nein, das können wir nicht, wir haben das abgeschirmt, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und Ruben sagt, ich gehe dann gehen. So, da ging der Direktor raus, weil ich mit Ruben unterhalten habe. In der Zeit sind die schön, war ein Hacker dabei, Pornografie. Da hat sich alles mögliche angeguckt. Jonas und Jerusha, meine anderen Kinder, waren da drin und haben gesagt, da fährst du mir nicht in die Schule. Ich bin aufgestanden raus. Das ist, kam sie nach Hause, da sagt er, so Ruben hat recht. Das ist so. Ich gehe da auch nicht mehr rein, Informatik. Ich sage, toll. Ihr seid drei Tage in der Schule und schon haben wir. Ich sage, rufe ich an, das ist so wahr, das rufe ich hinter der Papa, ich bin kein Verwalter. Ich sage, hör zu, ich brauche ein Argument. Er sagt, ja, das geht nicht. Ich sage, ich rufe an. Ich anrufe beim Direktor, ich sage, oh, Ruben hat recht. Jetzt kann man sie nicht mehr mit Informatik kloppen. Sie sind in die Pornografie gegangen, während des Unterrichts. Da sagt er zu mir, das geht doch nicht. Wir sind doch, das ist doch abgesichert. Also, das ist aber so. Das gibt es da nicht, sagt er. Und sagt, ja gut, es soll morgen ins Direktorat kommen. Ruben, dann ins Direktorat, hat Jonas mitgebracht, die Ruscha war nicht dabei. Und er sagt, na Ruben, hast du Verstärkung mitgebracht? Und sagt, das habe ich natürlich. Und so Jonas sagt, aber er schon gemerkt hat, ich habe mit Sebastian dann geredet, Herr Sebastian, müssen Sie sofort evakuieren nach Kiel in eine andere Schule, weil ich habe mich ja offenbart, wir können ja in Kiel jetzt nicht mehr heim oder Schule, nehmen wir den Abschluss. Und dann sagt er, ja, und wegen sowas die Schule zu verlassen, sagt der Direktor, das ist voll falsch. Zu Jonas. Das sagt der Jonas, sei genial, das ist verraten, das ist zwei Leute. Die Schule zu verlassen, ist gar nichts. Und geht weiter. Das sagt er, ja, man braucht auch Lebensstandard. Man muss doch auch was werden oder auch mal Geld. Und wie das heißt, weißt du, da hat er auch mit dem Du gelebt. Ne? Sagt er, die Junge, das hat eine tolle Büro. Und dann ist Alexander der Große auf ihn zukam und gesagt, hat, du, ich gebe dir die Hälfte von der Reinen Reich. Und dann hat er gesagt, also ein bisschen rechts aus der Sonne. Und wenn Alexander der Große im Kampf war, hat er gesagt, wäre ich nur wie Diogenes. Weil er der einzige Mensch war, der nicht in den Hintern gebrochen ist, hat er zu ihm gesagt. Und das ist das. Dann haben sie sich über Politik unterhalten, 15-Jährigen. Über Weltpolitik, weil du das ist ja Kirche. Und dann hat er gesagt, okay, ihr könnt Informatik machen, müsst ihr, aber theoretisch, ihr müsst nicht an PC, ihr müsst aber alles wissen. Dann haben sie Informatik gemacht, aber als Beste von der Schule abgeschlossen. Und er wurde in der Zeit von Ruben der beste Freund von meinem Sohn. Und er war Trauzeuge bei Ruben, auf, wie ich auch Zeuge gewesen, auf seiner Hochzeit. Und die sind bis heute befreundet. Und er sagt, ich würde diesem Jungen mein Leben sofort in die
Die müssen in die Bücherei, die müssen laufen, die haben Blätter gemacht, die müssen sie aufhängen. Das haben die alles gemacht, nur dass wir da rein müssen. Und dann am letzten Tag hat er gesagt, Udo, jetzt muss ich gedanken. Da ging es um Religion, da hatte sie drei, einen vom Gymnasium, die Religionslehrerin und der Rektor, aber das ist geprüft mit verschiedenen Buddhismus, alle möglichen Glauben zu Islam und so weiter, Glaubensrichtung. Dann haben wir die Vorträge gehalten, unsere Kinder. Da sagt er, Udo, ich muss dir eins sagen, das was die sind, haben wir nicht gewusst. Die haben wir nicht gewusst in die Prüfung. Und jetzt ist der Tag, ich will dir danken, dass du deine Kinder auf unsere Schule geschickt hast, weil dann unsere ganze Schule hat sich geändert. Wir haben alle das Denken gekriegt, wir wissen, wo es lang geht. So, und ich bin mit den Kindern bis zur Schule gewesen, so, ich habe gesagt, was wollt ihr denn in der Schule, Kinder? Wenn wir uns jetzt offenbaren, das ist der letzte Scheiß. Schule ist ein Quatsch. Ihr werdet erzogen für, als, ich sage mal, als Knechte. Das seid doch intelligent. Wollt ihr das jetzt unbedingt wissen? Ja, aber wir wollen. Sie sagt, Kinder, bis in die Schule habe ich sie gebeten, da reinzugehen. Und dann hat der Herr mich so geschickt, ne? Dass ich sie nicht in die Schule geschickt habe. War von Gott. Und dass ich sie in die Schule geschickt habe, war auch von Gott. Das versteht ihr mal. Versteht ihr, was ich meine? Aus meiner Sicht eine Gesetzlichkeit machen, ist Sünde. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht alles 100%. Es war richtig und Gott hat einen Sieg daraus gemacht, dass sie nicht in der Schule waren und hat dem bewiesen, dass Kinder, die nicht in der Schule waren, im Sport, in Jonas, ist als Bester von der Schule ausgezeichnet worden nach anderthalb Jahren und Sachsen hat ein hohes Niveau. Wenn du in Sachsen eine 1 hast, wenn du in Sachsen eine 3 hast, ist es in Schleswig-Holstein schon fast eine 1. Das wird dann umgeschrieben. Ne? So war das dann. Und die haben einen Lehrplan gehabt von irgendwo, von Baden-Württemberg und die Sachsen machen mit 12 Jahren Abitur, wir waren jetzt 13. Also die sind viel schneller voran, auch in naturwissenschaftlichen Fächern. Und die haben als Beste abgeschlossen. Und das hat Gott gemacht. Hat Gott gemacht, um die Schule zu verändern. Also müssen wir nicht werden wie die Welt. Wir müssen anders sein. Dass wir Angriffe haben und dass sie uns sagen, oh, das geht doch nicht. Das geht nicht. Haben wir Erdhaus gebaut, 3 Meter, 3 Meter ohne Baugenehmigung. Mein Gott, das ist ja. Ich habe als nachträgliche Baugenehmigung gekriegt, als erdbebensicher Katastrophenschutz. Danach. Geht aber in Deutschland. Aber in Gottes Willen, das geht. Da waren Menschen, ich habe das euch nicht, das hat einen Rach, also ihr habt einen Luftröhrenschnitt gehabt. Von Kindern auf an. Also vom Baby auf an. Die konnte nicht nochmal atmen. Die ist mit dem Sauerstoff gewählt. Und die Eltern haben gesagt, das Kind muss mit 13 sterben. Ich sage natürlich mit Wunsch. Und das erzählt ihr, wenn das Kind dabei ist. Ich sage, habt ihr einen Schuss? Ja, es ist sicher. Ärzte haben gesagt, es muss mit 13 sterben. Ärzte haben es gesagt. Ich sage, jetzt geht's aber los. Wie will das Mädchen denn damit leben? Ja. Das wusste ich, weiß ich ja. Herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich mit dem Vater das Evangelisationszelt sauber gemacht, in der Feuerwehr in Eppingen. Und an dem Tag war es in der Thoraxklinik in Hamburg. In München. Und sollte operiert werden. Ich mache das so sauber, habe den Eindruck, die werden heute nicht operieren. Er sagt, ja, Udo, das ist sicher, die Ärzte sind da. Die müssen ein Stück von der Lunge wieder wegnehmen. Ich sage, nein, die wird nicht operiert. Udo, ich sage, die wird nicht operiert. Der ruft an, ja, heute ist die Operation ausgefallen. Also, weil ich zum Herrn gesagt habe, mein Lohn für das, was ich hier getan habe, ist das dieses Mädchen. Das kann ich nicht. Ja, ich konnte das nicht ansehen. 12 Jahre ist nicht sympathisch. Den Herrn hat es nicht. Ihr habt gestanden, mein Lohn weiß, was fehlt. Dann hat er auch danach das Gehalt angesprochen. Das süße Mädchen. Ja, und dann? Angeleitet, das war ganz gut. Und wir hören dann die Kassette, das war damals eine Kassette, es gab ja noch keine CDs. Und dann hören wir auf der Kassette die Fanfare da. Ich dachte, da habe ich jetzt einen Schuss. war keine Fanfare. Und da haben wir das immer angehört, und tatsächlich, auf dieser Kassette war eine Fanfare. Da haben die Engel mitgeblasen. Die waren aber nicht, da haben nichts gehört. Aber auf dieser war es. Und dann hört das Liedchen diese Kassette, auch mit der Predigt, und dann sagt es zu Mama, Mama, ich kann atmen. Das ist die du kannst nicht atmen. Von klein auf, alles vernässelt. Du hast keinen Zugang. Mama, ich kann atmen. Das geht nicht.
Hat sie zugehalten?
Kann atmen.
Es geht nicht.
Haben sie die Flöte gebracht? Und dann hat sie die Flöte gepustet.
Und hat einen Luftstrom gehabt. Die Kaffee hat sich zusammengehalten.
So, jetzt, was ist hier los?
Was hat sie ja die Hand durch die Kassette gehört? Wir gehen in der Gemeinde. Und der Pastor, der hat gesagt, das Mädchen wird gesund und du kannst jetzt auch.
Fernsehen, Radio. Wir müssen unbedingt, ich sag, wir müssen gar nichts. Was hat Jesus mir gesagt? Sag's heim! Lass es nach! Mach da kein mit! Weil dann kommen alle Abend, die wollen irgendwelche Wunder sehen, das hat mit Jesus nichts zu tun. Die wollen einen super Heiler sehen. Ich will kein Heiler, sondern Jesus. Und manche Gemeinden, ich mach das an die Glocke, was Gott alles gemacht hat, vielleicht hätte man verkehrt. Aber warum kommen denn die Leute denn da rein? Jesus? Das ist die Frage. Oder was machen sie da? Die Glocke wegen 10. Könnte auch sein.
Parat kann ich schlecht sein. Der Euro, ne? Das ist schön, ne?
Und er war dabei und hat ein Lesen schon gemacht. In Cottbus. Da kamen 11.000 Leute. Auferstehung ist das Ding. Hammer. Und da habe ich zu Tutika gesagt, ein Jahr 1000, zwei Jahre 10.000, es kommen ungefähr 11.000 Leute.
Dürfler drauf. Oh, sei hoch, klar. Ich bin froh, wenn wir über die Runde kommen. Ich sage, da kommen so viele, Alter, da steht geschrieben und Engel und ich will da nichts anderes hören.
Da ist er los und hat dann alles gemacht, so. Und dann war noch vor einer Stunde, war nichts auf dem Platz los. Das war schon komisch.
11.000 Leute, so, wenn da nichts los ist. Ne?
Da war großräumig abgespannt. Und da war Fußball übertragen an dem Tag. Und da war die fertig, da sind die da reingegangen. Und ich habe da prophetisch 10 Kassen haben wir aufgestellt vorne, weil ich bin gekommen. Weißt du was, die haben die 5 Mark hingeschmissen, die sind reingestürmt, als wenn die alle mit der Peitsche da rein. Ich habe nur geguckt, ich konnte es glauben. Dann musste man ganz zum Schluss die ganzen Gitter wegnehmen, weil die sind ja durch diesen Hahn gerannt. Und dann haben sie gekriegt die Auferstehung.
Mann, wie ist das?
Erstmal ging es los, der Tod. Wollte das total. Und dann kennt ihr über die Leute. Die haben geguckt. Da hat er so viel Boxen, dass im Cottbus der Strom ausgefallen wäre. Man musste vom THW noch Aggregate aufstellen, dass es überhaupt gelangt hat. Was wird da abgezogen? Klar, ich habe wieder alles gekriegt. Und dann. Und die Niederlagen. Die Gottlosen haben keinen Frieden!
Oh, ja, gut geguckt, ja.
Und dann ging es so: Tod, Neid, Missgunst. Und dann ging es so: Hahaha. Und die waren eingeschüchtert, das Gemälde, das steht in die Köpfe eingezogen. Und dann kam die Auferstehung. Ey, Lama Sabachthani, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Und ich musste das dann immer einspielen, das kam mit die ganze Boxen, da hat einer gestanden, aber ohne Gesicht, dass man die Christen gesehen hat und da hat gestanden und so. Und dann wurde das anders, da wurde die Musik anders. Dann ging ein Kreuz, das war, ich weiß nicht, ein Kreuz, 5 Meter auf, sagen wir mal, 2 Meter, in Magnesiumlicht auf, das hat geblitzt, die Leute haben so geschlagen. Dann ist das Kreuz über den, aber es hat sich über die über den gedreht mit Laser. Wo hast du das gesehen? Dann ist einer hochgeflogen als Figur, du hast ihn gesehen, zum Gerichtshof. Dann ist eine Taube runtergeflogen. Alles noch, muss ich mir vorstellen, alles mit der Musik. Und 100 Kinder mit einer roten Rose sind dann auf die Leute zu. Und da habe ich dann Hoffnung, Erlösung und Liebe, ne? Die Frucht des Geistes. Und dann ganz zum Schluss, Jesus ist der Herr über die ganze Ding. Und ich habe gesagt, wenn das nicht kommt, mein Freund, tut die Karte, zieh ich meine Leute ab. Ich sage, oh, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich sage, da kommt Jesus der Herr. Oder du hast ein Problem mit mir. Okay, machen wir. Dann hat er, das war nicht so einfach wie heute, da haben sie die ganze Nacht programmiert, dass das Jesus ist der Herr auf dem Wesen über die ganze Welt. Und das sagt halt Otto Böhrungen, mein Mentor, Oberstudienrat, Udo. Das ist versteckte Evangelisation, so was er hier gemacht hat, das gibt Theater. Da habe ich so, Theater, und dann so, wie ein Spaß, so scheißegal, das ist doch gut. Die Gruftis, die waren, da waren Gruftis, Satanisten, die waren so groß mit Hut. Ich wusste gar nicht, die sind so runtergegangen, die waren alle verstört. Und danach waren ja noch Veranstaltungen, die sind alle pleite gegangen, die Leute sind heimgegangen, die haben die Schnauze voll gehabt und wollten nach Hause. Ne? Das war richtig toll. Ja? Und dann war der Windempfang. Da war ich dann auch dabei. So, die kann sagen, da war ja der psychedelische Priester von Cottbus. Und Gott sagt zu mir, du stellst mir in Cottbus dein Tipp auf. Das habe ich da richtig gehört, ja. Da habe ich mir in Cottbus ein Tipp aufgestellt. Zwischen Schranken. Ich muss mir vorstellen, da war eine Bahnlinie, dort war eine Bahnlinie, da sind Bahnlinien gewesen, überall Bahnlinien. Und in diesem Nullbereich, da war mein Typ gestanden. Ne? Da sind irgendwie Händchen des Arten und die Züge vorbei, weil ich das nicht dürfen hatte in Amerika. Das macht immer ein bisschen Rumpel, das ist super. So. Und dieser Tunika kam bei mir rein, als psychedeliger Priester von Cottbus. Er hat auf der Buga 20.000 Leute manipuliert und Fliegenpilz. Ja, Fliegenpilze gefressen und dann die Leute manipuliert. So ein Typ war das. Und der hat sich bekehrt dadurch, dass das Tipi in Cottbus gestanden hat. Wir haben eine Freundschaft gehabt und der hat dann dieses Ding gemacht und hat sein Leben verarbeitet. Und hat gesagt, das war mein Leben vor der Finsternis und ich bin zum Licht gekommen durch Jesus Christus, habe ich auch dargestellt. Ich will Gott danken, Jesus Christus, meiner Frau. Da habe ich gesagt, Alter, schön. Und das hat er auf den Windempfang gesagt. Der zweite Bürgermeister von Berlin war da. Und der hat sich dann geoutet. Er ist auch Christ. Und er fand das richtig toll. Ein Ding der Superlativ. Er will es am Brandenburger Tor, egal was es kostet. Stellt euch das vor. Und was ihr da macht, mir egal, das Geld spielt keine Rolle. Berlin bezahlt. Er fand es nicht. Wenn es nicht mehr kommt, dann bringe ich die Zeitungsberichte. Und wir beten und denken, Mann, Alter, das gibt richtig Kohle, ne? Weißt du, was Gott gesagt hat? Nicht noch einmal. Nicht noch einmal. Ich sage, bitte? Nicht noch einmal. Und was hast du gegeben, Tutika? Ich habe den Eindruck, Mama gesagt, wir vergessen, es war einmal, der Herr hat gegeben. Da gibt es keine religiöse Show. Das war echt. Das nächste Mal wäre es eine Show. Jetzt haben wir es verarbeitet. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht ums Geld. Und wie kam er raus aus dem Ding? Weil viele sind dann abgesprungen, wo sie gemerkt haben, oh, was die da machen, das ist ganz gefährlich. Dann musste er sein Haus verpfänden. Du die gar nicht. Seine Frau war hochschwanger. Wenn er das direkt gesagt hätte, wird das Kind gleich abgegangen. Im sechsten Monat. Da haben wir nichts gesagt. Und wir haben dann gezählt, wir kamen raus. Auf null. Ein bisschen haben wir was übergehabt für die Leute, die mitgemacht haben. Aber ansonsten hat es sich getragen. Und da könnte ich bis morgen Zeugnis geben, solche Dinge. Ja? Bis morgen früh. Weil ich denke, von Leuten, irgendwo hat man gehört, was da war. Wir haben das erlebt. Er gibt Zeugnis und sagt zu einem, du wirst vor Millionen Amerikaner predigen und sie werden Buße tun auf der Knie sein. Er sagt, Hacker, jetzt hast du übertrieben. Millionen war es doch. Ich habe gesagt, der hat doch richtig in der Ratsche. Millionen. Und 96 komme ich hoch und die Rocky Mama sagt, kennst du mir, guck mal, was wer da im Fernsehen ist. Dann steht dieser ABG, dieser Indianer, predigt in Washington, also vom Kapitol, diese Präsidentenstraße, überall steht ein Tipi, alle 500 Meter, und 1,9 Millionen Amerikaner sind auf der Knie und nur Buße. Da kriegst du doch nicht, das gibt's doch nicht. Wir haben Apostelgeschichte erlebt. Und trotzdem hat es mich vor Bitternis nicht geschützt. Ich bin nach Schweden mit dem Corona-Quatsch da und habe das da ausgehalten da oben und tatsächlich war ich bitter. Und Gott sagt zu mir, ich habe vieles richtig gemacht, ich habe falsche Propheten offenbar und so, aber bedenke, aus was für einer Höhe du gefallen bist, aus der ersten Liebe bist du gefallen, kehre zu deinen ersten Werken zurück, sonst werde ich dir dein Leuchter wegrücken.
Ja, aber ich sage, ich mache da nichts verkehrt.
Ich bin ein bitter und ich war bitter. Und ich habe deinen Busen getragen, aber alles verkauft, also im Hochofen, alles verkauft, wieder durch, um meinen Dienst hier zu tun für meine Brüder und Schwestern. Weil ich sage, was die Christen. Ich war so hochmütig. Ich sage, alles ja. Erstmal fängt es ja dir eine Bibel in die Hand, wenn du reinkommst, mit deiner Haare. Steht schon da. Das ist noch verstehen. Die Schere. Das ist das Erste. Das Ding in deinem Kumpel, ne? Ja, weil. Ich war frisch bekehrt. Deswegen erzähle ich noch. Ich war frisch bekehrt. Hat eine neue Jacke und eine Predigt für Rumänien. Das war was abgegeben. Ich stehe da,
da hat super gepredigt. Ich denke, das mache ich.
Und Gilly sagt, was ist los? Karl, was ist los? Karl, ich sage, ich gebe meine Jacke ab. Die haben doch gerade gekauft. Ich sage, ja, da hat er gesagt, mir soll das Beste geben, was machen. Ich habe jetzt gerade das Beste. Ich sage, aber bist du noch ganz dicht? Ich sage, ja. Habe ich die Jacke vorne hin? Das ist so, oh, Mädchen, es war Winter. Jacke war weg. So, Gilly sagt noch. Und dann kommt er runter und sieht mich. Und ich habe ja früher ein bisschen, ich sehe ja jetzt, sie sagt ja auch, anders aus. Früher hatte ich immer Sohnbart, dann Lederhemd an und der guckt mich an. Der konnte es nicht glauben. Da hat er mein Wort rausgebracht. Ich sagte, ich war schon gerecht, Bruder. Oh, der war verstört. Ich tue mal den Ärger, der Typ hat einen Schuss. Der predigt erst rein, ich gebe meine beste Jacke ab, der sieht mich und er kriegt kein Wort raus. Ich sage, ey, was stimmt doch da nicht? Das sind wir privat zum Hingehen. Weißt du das noch? Haben wir geklebt, Klett A gemacht auf, zieht mich, ich sage, du hast richtig einen Schuss, hast du gepredigt? Ich war begeistert. Aber wenn du mich siehst, weißt du, was ich sage? Ja, ich bin so anregend geworden. Ich sage, gut. Aber ich tue Buße, Bruder. Da sind wir rein, haben Buße getan, habe ich den Arm genommen, ich sage, so einen Anblick habe ich nicht gewohnt. Einer hat mir gesagt, hast du kennst du den anderen Träger? Der war auf der Konferenz, da war ich auch noch in meinen alten Klamotten. Und Erich Schneider sagt, zu dem Pastor dreh dich mal um. Und der Pastor dreht sich um. Ha! ich sag, was hast du denn? Er sagt, ich habe einen Schreck gekriegt. Ich sag, kann ich mal sehen, ich hab's gesehen, aber das war nicht so angenehm. Ne? Keine Ahnung warum. Ich habe mich ganz wohl gefühlt. Ja. So. Und genauso war es mit Kettenacker. Und Kettenacker, wenn ich ihn dann gesehen habe, ich war dann selber Predigt, ich habe Gemeinde gehabt von beiden, Udo! Udo! Und ich habe tatsächlich als Bollwerk, das eigentlich so aussehen kann, ein bisschen anders wie die alten hässliche, dass Leute, so sind auch angenommen werden in der Gemeinde. Versteht ihr? Ich weiß, dass man jetzt guckt, weil der Hess muss ja nicht mehr aussehen. Versteht ihr? Warum sind wir auch? Und wenn ich dann komme, dann bin ich dann immer vor, dann hatte ich einen Anzug an, 500 Prediger. Ich weiß nicht, ob du dabei bist. Der kann, sagt, Bruder Becker sagt dann, Bruder, wo ist denn dein Leder? Dann kann er auch sagen, lass doch den Jungen, geht es doch gut aus. und dann bin ich dann hoch, dann habe ich erst mal die Hose hoch so, dass man meine komische Strümpfe gesehen hat. Da bin ich dann vor und dann sage ich, wisst ihr, wenn man einen guten Anzug anhat, dann braucht man eigentlich keine Salbung. Und die Prediger hatte einen Anzug an. Und ich auch. Ich sage, je besser die Klamotte wird, umso weniger wird die Salbung gut. Weil wenn man lange Haare hat und nicht so gute Klamotte, braucht man viel Salbung, dass man ernst genommen wird. Wenn man einen Anzug hat, ne? Und am nächsten Tag sind wir beim Frühstück und Schmidtgall, der hat jüdischen Humor. Das ist kein Deutscher. Die können sich selber verarschen. Dann steht er morgens da. Udo! Ich hab Salbung! Guck mal! Ich sag gerade, ich hab Jeans an! Ich sag, Schmidtgall, gut! Und die predigen ja alle im Anzug. Und mit dem Brötchen haben wir so was hier. Die haben keinen Humor. Können Sie das nicht verstehen? Verstehen? So, und das ist der Punkt. Gott hat auch Humor. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. So, du lachst dich, das ist richtig Freude. Ich habe euch jetzt Freude gegeben, ihr solltet ihr lachen. Und das ist das, was sein soll. Versteht ihr, ihr sollt lachen. Ja, ich freue mich. Ganz tief hier drin. Wir haben 32 Muskeln im Gesicht. Da muss man doch erkennen, wenn jemand sich freut. Nee, ich freue mich ganz tief. Es ist ein Ausdruck. Also in den Gemeinden, die so sind, ganz ehrlich, da muss ich auch nicht hin. Ich bin zum Fußballverein, wenn es nur Tor, das ist wenigstens was. Ne? So, ich wünsche uns von ganzem Herzen, aus der Liebe, Galater 5, Vers 22, so, aus der Liebe, das sagen wir mal, der Friede und die Freude, ich sage Friede, Freude, Eierkuchen, das gibt es ja. Aus der Liebe, die Freude. Und aus der Freude, die Frieden. Hast du keine Freude, hast du keinen Frieden. Ist das wahr? Jetzt habe ich euch depressiv gemacht mit dem, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich sage euch, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und du willst es immer vor, da habe ich was gefunden. Das ist für euch, es hat ein.
Wo ist meine blöde Brille? Ich habe so eine Gleitsichtbrille, da komme ich damit klar. Ich werde bekloppt, wenn die nicht so teuer wird, wenn die eher geschmolzen. Gut, okay. São Paulo 1893 bis 1945, brasilianischer Dichter, Schriftsteller und Musikwissenschaftler. Das liest du mal vor. Und ich sage es eins.
Meine Seele hat es eilig. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als ich bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Die ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig waren, begannen sie es wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen sie Statuten, Regeln, Verfahren und interne Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird. Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht erwachsen sind. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeit zu kämpfen. Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren. Ich vertrage keine Manipulation und keine Opportunisten. Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich ihrer Position, Talente und Erfolge zu bemächtigen. Meine Zeit ist zu kurz, um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile, ohne viele Süßigkeiten. In der Packung.
Amen.
Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden, die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die, die menschliche Würde verteidigen und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was das Leben lebenswert macht. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührung der Seele zu wachsen. Ja, ich habe es eilig. Ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann. Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden als die, die ich bereits gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast.
Amen. Und es ist das Leben bei Gott. Amen. Ist es schön geschrieben? Amen. Amen, Geschwister.